Ja, wer von euch hat das Viech schon mal getroffen? Eine Wollmilchsau, das ist der Traum von jedem Bauer, oder? Da kommst du her, dann kannst du einfach mal scheren, kannst du Kleider daraus machen, kannst du Baby daraus machen oder irgendetwas. Melken kann man auch noch, Käse, Anken, Joghurt, Eier legen, du das Ding auch noch, ihr seht es da. Spiegeleier, wunderbar, und wenn es dann muss sein, am Schluss kann man es noch metzgen. Und dann hat man das Gottlet auch noch. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Habt ihr das in der Bibel schon mal getroffen, das Tier? Kommt nämlich vor in Johannes 6. Okay, wir werden heute Morgen das ganze Kapitel lesen und wir werden mal schauen, ob ihr die eierlegende Wollmilchsau findet. In Johannes 6. Es ist ja so, wenn wir Predigt haben, dann haben wir häufig haben wir ein Thema und dann schauen wir überall ein bisschen in der Bibel, wo das Bibel etwas zu diesem Thema sagt. Heute gehen wir das Ganze ein bisschen anders an. Es wird nicht eine klassische Predigt sein in diesem Sinn. Die Bibel redet jetzt zu uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Durch einzelne Versen manchmal, die ich ganz stark anspreche, aber auch durch eine ganze Geschichte, die Aussage von einer Geschichte. Oder manchmal auch der ganze Zusammenhang. Eine ganze Reihe von Geschichten und wie das Ganze zusammengeschachtelt ist. Johannes sagt, er hat längstens nicht alles aufgeschrieben, was Jesus da hat und was er gesagt hat. Er hat also eine Auswahl getroffen. Da hat er sich etwas überlegt. Was tut er hier wo drin? Und Johannes 6 ist ein super Beispiel für das. Und manchmal redet die Bibel oder das, was nicht erwähnt wird. Oder wo man vielleicht nur ein Vers dazu sagt, wo wir ein Riesentheater daraus machen würden. So sieht Johannes 6 aus, das sind 71 Versen. Ein erster Teil, das ist das, wo man sich meistens gut daran erinnern kann. Die Geschichte, die fast jeder noch wüsste, oder? 5000, die Speisung von den 5000. Jesus hat ein riesen Wunder da. Johannes 6, die Speisung von den 5000. Das ist etwa das, was man auf der Bibel schon auswendig lernen muss. Dann kommt dort aber so, kommen so Zwischenteile. Da kommt so eine Reaktion von den Leuten. Und nachher ein weiterer Teil, 16 bis 21, noch einiges Wunder. Das ist, wo Jesus da über das Meer läuft, über das Wasser läuft, Natur, Gesetz völlig außer Kraft setzt. Noch einmal ein Wunder. Aber dann sind wir auch erst bei Vers 21 und nachher eine Reaktion, die sie ihn gesucht haben, die Leute, die sie ihm hingen nachher sind. Da haben wir aber noch nicht einmal die Hälfte von diesem Kapitel. Dann kommt der ganze Bretsch hinten dran, wo vielleicht die wenigsten von uns so könnte sagen, um was es dir geht, in Johannes 6. Aber es ist das, was im Johannes eigentlich wirklich darum geht. Ja, hat er die eierlegende Wollmilchsau getroffen? Nicht wirklich, hä? Es war auch nicht direkt erwähnt. Es ist ein riesiger Text. Und ich kann nicht jetzt hier in all die Details gehen. Es ist ja theologisch ein ganz, ganz reichhaltiger Text, das Kapitel da hier. Es sind sehr, sehr viele Details, die wir nicht alle anschauen können. Ich werde einfach gewisse Linien so zeigen und Sachen rauspicken. Ein paar Versen werden wir hier noch anschauen. Der erste Teil, den wir hier hatten, da geht es um das Wunder. Jesus sagt, setzet nicht. Und dann hat er die Brot genommen, sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Da wird aus göttlicher Energie Materie kreiert. Das schaffen wir ja als Menschen noch nicht, aus Energie Materie kreieren. Das ist ein Wunder, was hier passiert ist. 5000 Männer, wie viele Frauen und Kinder, das weiss niemand genau. Auf jeden Fall eine riesige Menge von Menschen. Jesus tut ein riesen Wunder. Da haben wir uns der Johannes ein und sagt uns, schau, der Jesus keine Limiten, oder? Der kann jetzt nun mal alles, der ist Gott. Das sagt er ja schon von Anfang an vom Johannes-Evangelium. Dann kommen zwei ganz interessante Verse, Vers 14 und 15. Als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da scheinen sie etwas begriffen zu haben. Das ist der Versprochene. Der, der im Alten Testament gesagt wird, der wird mal kommen. Aber weit her war es nicht mit dem geistlichen Verständnis. Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Jetzt stell dir mal vor, oder? Sie haben gesehen, da ist einer, das muss der Versprochene sein von Gott. Was sollte da eigentlich die Reaktion sein? Die Reaktion sollte doch die sein, Anbetung, sich unterstellen am Willen von dem Gott, vom Gesandten von Gott, der versprochen war. Aber nein, man hat versucht, ihn mit Gewalt zu packen. Brotmaschine sich zu sichern, unter einen Nagel zu reissen und für alle Zukunft ist fein raus. Und das ist die Haltung, die ich hier in diesem Text die eierlegende Wollmilchsau sehe. Weil wir als Menschen tendieren wir dazu, ganz automatisch Gott so zu sehen, Jesus so zu sehen, als die eierlegende Wollmilchsau. Wir sind begeistert von dem, was er kann. Wir sind begeistert von dem, was er tun kann. Und das haben wir gerne. Das wollen wir. Was muss ich tun, für dass ich das mir unter den Nagel reissen kann? Für dass ich das mir sichern kann? Das ist eine Haltung, die im Mensch innen ist und die Jesus dann versucht zu korrigieren. Aber noch geht es nicht zur Korrektur. Johannes schiebt hier die Geschichte ein, die nachher noch kommt, noch einiges Wunder. Sie waren also dort hier auf dem See gewesen, nicht vorwärts gekommen, es hat nicht so schönes Wetter gehabt. Angst gehabt, da sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Die Angst packte sie, aber Jesus sagt, habt keine Angst, ich bin's. Und da wieder etwas, was sie völlig nicht erwartet haben, etwas, was nicht möglich ist, nach allen Naturgesetzen. Ein zweites Mal sagt der Johannes hier, hey, hallo, keine Grenzen, der Jesus kennt keine Grenzen. Der kann jetzt einfach alles. Erwartet Wunder von ihm. Das ist das eine. Reaktion der Leute wieder, 22 bis 25, sie haben ja das Brotwunder gesehen, wollten ihn packen, zum König machen, aber er ist noch ab, dummerweise. Sie sind ihm also hinterher nach, sie fuhren nach Kapernaum und wollten Jesus dort suchen. Und sie haben ihn tatsächlich gefunden. Stellen ihm einfach mal die Frage, wie ist dir das gegangen? Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Und jetzt kommt der ganze Teil dahin. Wo vorhin beim Hören, ich weiss nicht, hat er mitmögen oder hat so langsam angefangen? Das ist ja extrem viel drin in diesen Worten. Wir werden jetzt einfach auf ein paar Versen hier eingehen. Jesus antwortet ihnen nicht auf die Frage, wie bist du überhaupt hierher gekommen? Er sieht ihr Herzeichen, er sieht, warum sie ihm hingen nachgesäckelt sind und sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt. Also nicht, weil ihr gesehen habt, dass was ich da habe, soll herweisen, dass ich Gott bin. Dass ihr euch unterordnet dem Gott, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Oder in anderer Form, weil ich euch geholfen habe in eurem Beruf, weil ihr seid gesund worden, weil es noch gut geht, weil ihr zufriedene, gebig lebende Christen seid. Darum kommt ihr zu mir. Und dann sagt Jesus ihnen hier, ups, spinnt er mir schon wieder. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Also weg vom Brot, der Fokus, weg von dieser Versorgung, von dem, was sie eigentlich auf dem Herz haben oder im Kopf haben. Und Jesus bringt das hier. Sie merken also, okay, er ist nicht so in der Laune, oder noch ein Brot zu produzieren. Im Moment müssen wir noch ein bisschen auf Religion machen. Okay, spielen wir mal mit hier. Da fragen sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das ist so eine Allerweltsfrage, die man fragen kann, aber eigentlich die Antwort vielleicht gar nicht wissen. Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt den anerkennen, den er gesandt hat. Und jetzt hat es angefangen zu sagen. Von wem redet er hier? Und die Reaktion darauf, habt ihr es vorhin im Text gemerkt, die Reaktion auf das ist einfach absolut unglaublich. Sie erwiderten, gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Hey, hallo, 24 Stunden vorher, oder? Haben sie gesehen, wie vielleicht 10'000 Leute, aber es weiss niemand genau, wie viel, sind gespissen worden, von wenig Brot. Sie haben das gesehen und jetzt, wenn es nicht läuft, wie sie haben gedacht. Wenn der Jesus, wenn der Gott nicht reagiert, wie man sich das gedacht, dann will man jetzt wieder mal ein Wunderzeichen sehen. Noch eine Bestätigung. Es ist unglaublich, wie das, der Johannes führt das hier uns so richtig vor Augen, oder? Das ist der Mensch, oder? Das ist die menschliche Logik. Ich denke, manche Schweizer hat zwar vielleicht nicht das Brotwunder gesehen, aber wenn er ein bisschen umschaut und sein Leben ein bisschen anschaut, dann sieht er, sagen Gott, das ist einfach von hier bis dort. Aber wenn mal etwas passiert, was nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat, Herr Gott, wo bist du? Zeig dich doch, warum bist du so? Und dann ist man sehr schnell nachher dort, wo man von Gott wieder etwas fordert. Sie haben sogar zurückverwiesen. Hey, schau da, also unter Mose dann zumal haben wir Manna gegessen und so. der hat mir doch Brot vom Himmel zu essen gegeben. Jesus entgegnete, Amen, ich versichere euch. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Und hier wieder Jesus führt zurück, oder sie sind wieder beim Manna gewesen, oder ham, ein bisschen essen. Hier führt er sie wieder zurück, geistliche Nahrung. Hey, es geht um mehr als einfach euer Sandwich. Und da reagieren sie auch wieder so. Jesus sagt, eben, das wahre Brot kommt vom Himmel, das gibt Leben. Nein, hier, Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Noch nicht begriffen, von was das Jesus redet. Und Jesus wird ein bisschen wie extremer, wenn man es so sagen will, in den Worten, die er braucht. Jesus sagt dann ganz klar, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Ich bin das. So wie die Nahrung, die ihr jeden Tag zu euch nehmt, morgen, Mittag, Nacht, oder ich bin Nahrung, die ihr braucht. Ohne mich geht es nicht. Wer zu mir kommt, wird nicht hungrig sein. Wer sich an mich haltet, wird keine Durst mehr leiden. Jetzt fährt es Murum los. Das haben sie ja eigentlich nicht wollen. Oder? Sie haben nicht Religion wollen. Sie haben nicht eine theologische Abhandlung wollen. Sie haben Brot wollen. Wo kannst du den Anker drauf streichen? Die Zuhörer murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer bist du schon? Oder? Wir kennen doch die Vater, wir kennen deine Mutter und so. Wer bist du eigentlich schon? Jesus antwortet wieder, ich versichere euch, wer sich an mich hält, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer mich hat, der hat Nahrung. Wer mich hat, der hat Leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Hier kommen ja ganz komische Worte nachher, oder? Und die komischen Worte, die scheinen unverständlich zu sein, wenn nicht das geistliche Verständnis dort ist, wie wir da sehen. Das löste unter den Zuhörern einen heftigen Streit aus. Wie kann dieser Mensch uns seinen Leib, sein Fleisch zu essen geben? Sollen wir ihn gar metzgen, oder was? Oder so ein Verständnis, das sich einfach verstieft hat auf Gaben. Auf ein irdisches Segen, auf das, was Gott gibt, und die Perspektive nicht hat, für das, was Gott wirklich geben will. Das, was über das rausgeht, was das Leben hier auf dieser Welt ist. Ganz krasse Worte hier, können anstössig sein, oder? Wenn ihr da Vers 54 lest. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod erwecken. Jetzt geht es ihm nicht mehr ganz, oder? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, jetzt hat er völlig durchgedreht, oder, wenn er solche Zeugs rauslässt. Natürlich, wenn wir jetzt das von der theologischen Seite her anschauen, hier kommen Sachen auf das Passamal her, auf das Abendmahl her, die hier schon drinnen sind. Und das wird ja im Einsetzungsfeier vom Abendmahl manchmal auch gebraucht. Aber was Jesus hier sagt, ich selber, nicht das, was ihr jeden Tag dreimal, viermal oder weiss ich was zu euch nehmt, das ist das, was ihr wirklich davon lebt, sondern ich selber, auch nicht das, was ich gebe, ich selber. Mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Als sie das hörten, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, eben, sie viele hingen nach, oder? Sie viele begeistert gewesen von Jesus. Was er da redet, das geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Mit einer ähnlichen Reaktion siehst du heute nach wie vor auch. Wird es ein bisschen zu extrem manchmal. Wenn es nicht nur darum geht, ein religiöses Ritual abzuhalten, sondern in den Gottesdienst zu kommen. Es ist so die Frage, in Thailand erleben wir das immer wieder. Das ist die erste Frage, wenn jemand interessiert ist an der biblischen oder christlichen Botschaft. Was muss ich denn tun? Aha, 1, 2, 3, 4. Wenn ich diese Sachen einhalte, dann sollte doch wohl der Herr Gott so handeln, wie ich mir das vorstelle. Sehr viele Leute kommen zum Glauben, durch das, dass sie die Macht von Gott erleben. Da werden Dämonen austrieben. Jesus ist stärker als Dämonen. Da ist Antwort auf Gebet. Und da sehen sie, aha, der braucht Jesus. Cool, der hat Power, oder? Wie spanne ich mir das vor den Karren? Dann kommt man zum Christentum. Ah, ich muss in die Kirche, ich muss die Bibel lesen, ich muss beten, ich muss den Zehntel geben von meinem Einkommen. Okay, ist es das? Okay, einverstanden, mache ich. Dann erwartet man aber auch, dass er den spürt, oder? Den Prajesu. Jesu. Und wenn es auf das Mal gleich nicht so geht, wie man sich vorgestellt hat, dann ist es mit dem Glauben sehr schnell wieder vorbei. Das sehen wir immer und immer wieder. Und ich denke auch im Schweizer Herz. Das ist einfach Mensch, oder? Das ist einfach Mensch, dass wir, Religion ist schon gut. Gott ist schon gut, auch Jesus ist schon gut, all das, oder? Aber letztendlich, auf dem zentralen Thron von meinem Leben, wenn es dann wirklich um die Entscheidungen geht, wo dann ans Leben gehen, dort ist nach wie vor das Ego auf dem Thron. Religion ist Zugemüse. Aber was Jesus hier sagt, ist, der, was wirklich darum geht, das ist nicht unser Ego, das ist nicht das, was wir wollen, das ist das, was ist Jesus selber und nicht nur das, was er gibt. Viele sind gegangen hier. Es hat ihnen nicht gepasst. Solche, die sie Anhänger waren von ihm, haben sich abgewendet von Jesus. Hier noch einmal die ganze Zusammenstellung von diesem Kapitel. Eben, wir sehen, der Johannes kommuniziert uns auch etwas durch die Aufstellung von so einem Kapitel. Darum habe ich das ganze Kapitel so lassen. Wir gehen auf viele Einzelverse hier nicht ein, die vielleicht sehr, sehr tief uns etwas sagen können. Das Wunder, das wir hier sehen, es gibt keine Grenzen für Jesus. Wir sehen die menschliche Reaktion, die da ist. Versuchen, Gott vor eine Karre zu spannen von dem, was man will. Weiter ein Wunder, das wir sehen, Jesus kennt keine Grenzen, weil er ist Gott. Er ist ein Teil von der Dreieinigkeit. Er ist der Schöpfer Gott. Man ist umhinten nachher, hat ihn gesucht, hat ihn gefunden, stellt die Frage. Und dann kommt das Ganze hin und her und hin und her, wo man bis zum Schluss realisiert, nein, er macht eben nicht so, wie wir wollen. Es geht ihm eben nicht einfach darum, Brot herzustellen. Es geht ihm darum, uns zu sagen, es geht um Jesus. Wenn du Jesus selber hast, dann hast du alles. Dann hast du genug. Du brauchst nicht noch Beigemüse hier und dort. Alles andere dazu. Und das ist sicher, wenn wir so das ganze Kapitel anschauen, die Frage für uns, was für einen Jesus suchen wir eigentlich? Suchen wir eben einen solchen Jesus? Einen Jesus, der da ist, für uns alle unsere Probleme zu lösen. Bei uns ist es vielleicht nicht so, wie in Thailand geht es immer darum, reich zu werden. Oder komm zu Jesus und dann wirst du reich. Das verkauft sich gut, Wohlstandsevangelium. Bei uns ist das vielleicht nicht so, der Schweizer geht es sowieso schon gut. Vielleicht ist es bei uns eher so, Gesundheit, oder? Das möchten wir gerne von Gott. Oder ein harmonisches Familienleben, oder dass unsere Kinder gelingen, oder was weiß ich, das ist ja alles gut. Aber letztendlich geht es in unserem Leben als Christen nicht darum, dass wir Gott brauchen, für all diese Sachen zu realisieren, sondern es geht darum, Jesus selber zu haben und den zu erkennen. Das ist ein primitives Bild, kann ich sagen, oder so etwas. Aber es soll einfach ein bisschen versinnbildlichen, der, der unsere Welt in der Hand hat. Und zentral soll es um das gehen, was du im zweiten Lied gesungen hast, oder näher zu ihm. Ihn besser lernen kennen. Ihm näher kommen. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um die wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Was wir hier sehen, ist die Frage Geber oder Gab. Um was geht es? Es ist ein ganz krasser Jesus-Fokus, der in diesem Kapitel hier aufgezeigt wird. Und das Bild einfach mit unserer Nahrung, oder? Jeder von uns muss essen. Einmal eine Woche nichts. Und dann merkst du es dann schon, oder? Es heicht dich an. Die meisten von uns essen dreimal, oder? Ich weiß auch nicht. Vielleicht zweimal, vielleicht viermal. Aber es ist ganz klar, oder? Wir essen. Das ist ganz klar. Und wir haben so nicht das da, wir haben es mal gemacht und dann ist es vorbei. Und so ist es so in dieser Verbindung mit Jesus. Wie die Nahrung Jesus selber aufnehmen. Und eben nicht das einfach ein Bild von Thailand, nicht irgendetwas, wo man eine Macht merkt und spürt, da versuchen, so einen Deal abzuschließen. Wie kann ich jetzt das vor mir eigenen Karren spannen? Das sind unsere Nachbarn, bei ihrem Geisterhäuschen, vor ihrem Haus. Da ist eine Macht, man weiss das, man realisiert das und man versucht, die Macht anzuzapfen. Und die Bibel sagt uns immer und immer und immer wieder, es geht nicht darum, eine Macht anzuzapfen. Es geht darum, sich eine Herrschaft vom Schöpfer Gott zu unterordnen. Es geht um ihn. Es geht darum, ihn immer tiefer lernen zu kennen und immer wieder mehr werden wie er selber.